Ich freue mich, heute hier wieder zu sehen und danke Michael für die Einleitung. Ich konnte es wirklich in meinem Leben schmecken, wie gut der Herr ist. Und damit möchte ich heute auch anfangen. Psalm 145. Da sagt David: Eine Generation soll der anderen von deinen großen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Von deiner Herrlichkeit und Macht sollen alle reden. Und auch ich will stets über deine Wunder nachdenken. Von deiner erstaunlichen Gewalt soll man reden. Und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Man hat mir ab und zu vorgehalten, ich erzähle zu viele Geschichten. Das mag stimmen. Michael nannte uns sogar das Haus der Geschichten. Wir haben so viel erlebt mit dem Herrn und das möchte ich auch weiter sagen. Und ich fühle mich dabei eigentlich in guter Gesellschaft. David hat das getan, die Propheten hatten das getan und Jesus selbst hat es auch getan. Um Gottes Wort und Gottes Reich zu erklären. Da ist zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn, die Geschichte vom Seemann, der den Samen ausstreute, vom verlorenen Schaf, von der kostbaren Perle, vom Schatz in Acker, von den Arbeitern im Weinberg und noch vieles mehr. Wisst ihr, was nützt mir das ganze theologische Wissen, das ich mir eineignen kann, wie wichtig das auch sein mag, wenn es nicht in meinem Leben sichtbar wird? Wenn es mich nicht verändert? Und deshalb erzähle ich gerne über das, was ich mit Gott erlebt habe und gesehen habe. Ich hatte Ari gefragt, ob ich genau heute die Predigt im Gottesdienst halten darf. Und ich freue mich, dass ich hier stehen darf. Warum? Ich habe drei Gründe dafür heute. Das erste ist, weil ich mit dieser Rede mich vom Predigtdienst verabschieden möchte. Das heißt nicht, dass ich endgültig aufhören will, von meinem Herrn zu reden. Aber ich habe letzte Woche im Fernsehen ein bisschen reingeguckt in den Film von James Bond. Und der hieß Sag niemals nie. So in diesem Bewusstsein mache ich trotzdem heute das letzte Mal. Aber ich werde nicht aufhören, von meinem Herrn zu reden. Aber die Sache ist die, dass man so im Leben manchmal nicht merkt, dass zum Beispiel Alzheimer einen befällt und dann weiß man nicht mehr, was man da vor sich redet. Oder sowas Ähnliches. Das sind die Dinge, die mich dazu bewegten, ein letztes Zeugnis heute hier geben. Zweitens will ich heute davon erzählen, was ich mit Gott erlebt habe und für mein Leben gelernt habe, wie er wirkt und was seine Taten in meinem Leben waren. Und drittens, weil ich heute 45 Jahre mit einer Frau verheiratet bin, die mich immer in meinem Dienst unterstützt hat. Aber zum Ersten. Vor 55 Jahren hielt ich meine erste Predigt. Ich bin von Lettland aus nach Weißrussland gefahren, in die Stadt Brest. Wir hörten, dass in dieser Gemeinde schon 9 Prediger zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, weil sie in der Gemeinde gepredigt und gelehrt haben. Und mich als jungen Christen faszinierte das, wie diese Gemeinde trotzdem immer noch standhaft blieb und weiter ihre Gottesdienste abgehalten hat. Sie wurden oft auseinandergetrieben. aber sie kamen immer wieder zusammen. Und so machte ich mich einfach auf und verbrachte 26 Stunden im Zug und musste stehen die ganze Zeit. Der war total überfüllt. Aber ich kam gegen 8 Uhr in der Stadt Brest an. Nun stieg ich aus, streckte erst mal all meine Glieder und fing an, die Passanten zu fragen, wo in dieser Stadt Christen wohnen. Denn ich hatte keine Adresse. Es ging eine ganze Stunde und ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich unterwegs diese Frage gestellt habe, aber nach einer Stunde fand ich das Gemeindehaus. Und die ersten Gottesdienstbesucher waren schon da. Sie begrüßten mich freundlich und dann am Anfang des Gottesdienstes kam einer der Ältesten der Gemeinde auf mich zu und sagte: Bruder, bei uns ist es Brauch, dass wir Gästen, die uns besuchen, dazu einladen, in unserem Gottesdienst die erste Predigt zu halten. Nun, ich versuchte mich rauszureden, habe alles angewandt, was mir in den Kopf kam, aber es half nichts. Bruder, der Herr wird dir schon die richtigen Worte geben, hörte ich dann. Nun, man mag da anderer Meinung sein, aber ich merkte, dass die einzige Alternative dazu wäre, wegzulaufen, zu verschwinden. Und das brachte ich nicht zustande. So hielt ich meine erste Predigt und die Brüder waren gnädig mit mir. Ich will die heute nicht wiederholen, aber ich werde heute doch 3 Predigten halten. Bei der ersten bin ich schon dabei, aber in diesem Gottesdienst feierten wir zusammen das Abendmahl und nach dem Gottesdienst durfte ich mit den Ältesten zusammen den Rest des Weines und des Brotes genießen und wir tauschten aus über das Leben in unseren Gemeinden. In ihrer Gemeinde hatten sie einen wunderschönen Chor. Der hat mich fasziniert. Diese 25 Leute da vorne mit gewaltigen Stimmen, das Versammlungshaus bebte fast. Ich habe sie eingeladen und sie sind tatsächlich in unsere Gemeinde nach Lettland einmal mit einem Bus zum Sonntag gekommen und haben in unserem Gottesdienst gesungen. Ein junger Mann aus dieser Gemeinde fand seine Lebensgefährtin bei uns. Und noch einige mehr Kontakte entstanden dadurch, die uns viel Segen miteinander gebracht haben. Aber dies war nicht die erste und einzige Überraschung, die ich erlebte in Bezug auf Predigen oder Weitersagen des Evangeliums. Ich durfte kurz danach erfahren, wie Gott zum Beispiel einen kaputten Fotoapparat dazu brauchen konnte, um Menschen das erste Mal das Evangelium zu sagen. Ich hatte gerne fotografiert, hatte sogar meine eigene Dunkelkammer, wo ich die Fotos entwickelte. Damals war das noch eine ganze Prozedur. Mit Entwickler und Stärker und Verstärker und Trocknung und so weiter. Das kennen wir heute gar nicht mehr. Aber mein Apparat war kaputt gegangen. Und das konnte ich nicht ertragen. Ich habe mir einen Tag Urlaub genommen und wollte in die Hauptstadt fahren, bestieg wieder den Zug, hatte eine Rückfahrkarte und hatte genug Zeit, setzte mich hin und fing an, das Neue Testament zu lesen. Ich holte es aus meiner Tasche, setzte mich gemütlich in den Sessel und fing an zu lesen. Und plötzlich, ich weiß nicht warum und fragt mich nicht wie, aber ich hatte das Bedürfnis, einem älteren Ehepaar, die in diesem gleichen Abteil saßen, das Evangelium zu sagen. Und ich presste mich noch tiefer in den Sessel und sagte nein. Aber ich konnte nicht sitzen bleiben. Ich stand wieder auf, ging zu diesem Ehepaar. Das war ein älterer Herr, auch schon graues Haar, mit seiner Frau zusammen. Und ich kam auf sie zu, nahm das Neue Testament und habe es ihnen vorgezeigt und gefragt, können Sie dieses Buch, können wir das nächste Bild haben? Der Mann schlug die Seite auf und da stand sofort am Anfang das Neue Testament unseres Herrn Jesus Christus. So stand ich ziemlich widerwillig auf und fragte sie danach. Plötzlich sah er mich an, sein Gesicht wurde rot und verzerrt vor Wut. Und ich habe gerade noch gesehen, wie er den Arm gehoben hat und die geballte Faust in meine Richtung ging. Ich konnte ausweichen, schnappte mir das Neue Testament und da bin ich wirklich weggerannt. Von der ersten Predigt konnte ich das nicht. Aber hier bin ich gerannt und ich hörte noch lange hinter mir russisches Fluchen und Schimpfen. Nach einer ganzen Weile, und diese Stimmen waren mir immer noch im Ohr, als ich ein paar Waggons weiter mich wieder in einen Sitz drückte, das Neue Testament rausholte und mit zitternden Knien wieder anfing zu lesen, um mich zu beruhigen. Und weißt du was? Der gleiche Gedanke nistet sich wieder in meinem Kopf ein. Da, ein paar Reihen weiter, sitzt ein Ehepaar. Geh zu ihnen und sag ihnen von mir. Herr, flüsterte ich in mich, nicht schon wieder. Und ich stand auf, ging diese paar Reihen weiter und hielt ihnen das gleiche Buch entgegen. Der Mann nahm das Buch und las die gleichen Worte. Das Neue Testament unseres Herrn Jesus Christus. Und er hob den Blick und sagt, nein, wir haben noch nie davon gehört. Darf ich Ihnen davon erzählen, fragte ich zaudernd. Ja, gerne. Wir sind gerade im Urlaub hier in Lettland und unterhalten uns gerade, was wir heute unternehmen möchten. Oh, sagte ich, kann ich Ihnen die Stadt denn zeigen? Ich habe auch den Tag frei. Und so durfte ich an diesem Tag ihr Reiseführer durch die Stadt und durch das Neue Testament sein. Es war ein guter Tag. Wir haben uns vieles erzählt und Jahre später bekam ich einen Brief aus der Stadt Woronesch vom Hörer meiner Sendungen und der Hörer schrieb, als ich Ihren Namen in dieser Sendung hörte, erinnerte ich mich an eine Begegnung mit einem jungen Mann in Lettland, der uns vom Evangelium erzählte. Als wir danach nach Hause kamen, suchten wir in unserer Stadt und fanden eine Gemeinde, in der wir nun Gemeinschaft mit Gläubigen haben. Sind Sie nicht zufällig der, welcher uns damals angesprochen hat? Das hat der Herr wieder so ein Fenster aufgemacht. Und ich kam auf den Geschmack. Nach diesen und anderen Erlebnissen stellte ich mir dann immer wieder die Frage, warum fällt es mir so schwer, meinen Glauben zu bezeugen? Wo finde ich den Grund dieser Zurückhaltung? Ja, ich stellte sogar manchmal fest, dass ich mich irgendwie schämte, Christ zu sein, in Bezug auf die Menschen um mich herum. Ich suchte die Antwort und fand sie in der größten Katastrophe, die die Menschheit je widerfahren hat. Als die Schlange im Paradies an den Menschen herangetreten war, war ihre erste Frage, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum Früchte essen dürft? Haben wir Christen nicht oft gehört, euch ist ja alles verboten? Nichts darfst du als Christ, du darfst jenes nicht, du darfst das nicht, du darfst das Leben nicht genießen, du denkst nur an die Zukunft. Das ist das Wesen der Schlange. Wenn sie ein Opfer findet, dann beißt sie zuerst zu. Und dieser Biss ist gar nicht so schmerzhaft. Das ist nur ein Pikser. Aber damit ist ein Gift infiziert und sie wartet geduldig, bis es seine Wirkung entfaltet und dann verschlingt sie ihr Opfer. Den Anblick möchte ich heute kein Bild hinzufügen. Und dieses Gift hat die ganze Menschheit infiziert. Seitdem stellt der Mensch die Aussage Gottes in Frage. Das hat dazu geführt, dass der Mensch sich vor Gott versteckt. Er wusste plötzlich, was Schuld ist. Als sie nach dem Zwischenfall hörten, wie Gott im Garten umherging, versteckten sie sich hinter den Bäumen. Aber Gott rief Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst. Früher hörte er Gott oft im Garten, fast täglich, und er ging mit ihm herum und er hatte keine Angst. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin, darum habe ich mich versteckt. Das ist die Geburtsstunde der Scham, der Angst und des Drucks. Das sind unsere Krankheiten im Glaubensleben. Warum schäme ich mich, über meinen Glauben zu reden? Warum habe ich Angst, meinen Glauben zu bekennen? Warum verspüre ich Druck, wenn ich mich bemühe, christlich, wie immer das heißt, zu leben? Gott hat Adam ja nicht mit der Rute gedroht, als er ihn rief, wo bist du? Wisst ihr, wir sind gewohnt zu hören, wo bist du, Bursche? Was hast du wieder angerichtet? Komm her, du hast dir deine Strafe verdient. Wie oft habe ich mit Jugendlichen gesprochen, die sich beschwert haben, dass sie zu Hause diese Worte gehört haben. Nein, im Gegenteil, Gott sorgt für sie. Und das gibt, sie brauchen jetzt nicht Belehrungen, sondern Fürsorge, Trost und Kleidung für ihre Nacktheit. Und genau das gibt Gott ihnen auch. Der Mensch war schon mehr als genug damit bestraft worden, was er sich eingebrockt hat. Über all das könnte ich auch Geschichten erzählen. Erzählen, wie ich von meinem Herrn gelernt habe, damit umzugehen. Ohne Angst, ohne Scham und ohne Druck. Sondern getrieben von der Dankbarkeit, dass der Herr so viel Gutes an mir getan hat. So kann ich vom Herzen mit dem Apostel Paulus sagen, ich schäme mich nicht, der Heilsbotschaft von Christus, überall weiter zu sagen, denn diese Botschaft ist eine gewaltige Kraft Gottes. Wer an sie glaubt, erfährt, dass Gott ihn von seiner Schuld befreit und aus seiner Verzweiflung rettet. Und ich habe vielfach diese Wirkung der Kraft Gottes erlebt. Wir Menschen aus den Selbstmordgedanken einen neuen Lebensanfang machen konnten. Das hatte ich alles in den Briefen meiner Zuhörer gelesen. Wie Gott Familien geheilt hat. Wie Gott aus den Alkoholikern fürsorgliche Väter gemacht hat. Und noch vieles, vieles mehr. Aber diese alle Erlebnisse waren für mich auch noch keineswegs der Ruf in die Mission. Ich war Tischler lebte ganz normal und arbeitete gerne in diesem Beruf. Ich arbeitete in einer Tischlerei, wo Möbel und Spielgeräte für Kindergärten hergestellt wurden, mit verschiedenen russischen Märchenmotiven, damit es auch angenehm ausgesehen hat und die Kinder ihre Freude daran hatten. Der Ruf in die Mission kam später. Doch mittlerweile durfte ich vieles sehen, was der Herr bewirkt hat. Ich war begeistert von dem, was er alles zustande brachte. So, das war meine erste Predigt. Im heutigen Gottesdienst habe ich auch drei. Die zweite ist der heutige Tag. So konnte ich zum Beispiel nachvollziehen, welche Freude die Jünger Jesu und die Einwohner Jerusalems beim Einzug Jesu in die Stadt waren. Sie wurden von Jesus berufen, haben mit ihm 3 Jahre verbracht, haben viele Wunder gesehen und vieles von ihm gehört und mit ihm erlebt. Nun kam der Tag, den wir heute den Palmsonntag nennen. Jesus zieht endlich in die Hauptstadt ein und wird, wie die Jünger dachten, die römische Besatzer vertreiben und die Macht in der Hauptstadt an sich reißen. Nun kam die Zeit, wo ihre Erwartungen und Erfüllungen in Erfüllung gehen würden. Endlich würde Jesus sie befreien. Sie jubelten und lobten ihn, und zwar so laut, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer an Jesus herantraten und ihn baten, er soll doch diesen Jubel etwas eindämmen. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge: Meister, verbiete das deinen Jüngern, denn das ist Gotteslästerung. Er antwortete ihnen nur: Wenn sie schweigen werden, dann werden die Steine am Wege schreien. Jesus hatte den Jüngern nicht verboten zu jubeln. Er ließ es zu, obwohl er genau wusste, dass dieser Jubel spätestens in einer Woche sich in Enttäuschung, Verzweiflung und Trauer verwandeln würde. Wie kann es sein? Was ist da schiefgelaufen? Wir verstehen überhaupt nicht, mit welchem Jubel und mit so hohen Erwartungen sind wir mit ihm nach Jerusalem gekommen, und er ergibt sich den Römern, anstatt uns von ihnen zu befreien. Er lässt sich sogar verhaften, trägt sein Kreuz und wird daran getötet. Maria, die Jesus lange begleitet hatte, begegnet ihm nach seiner Auferstehung, und wir lesen davon in Johannes 20. Maria dreht sich um und sieht Jesus vor sich stehen. Aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du? Fragt Jesus. Und wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch, wohin du ihn gelegt hast. Ich will ihn holen und in sein Grab legen. 2 Jünger Jesu gehen in die Stadt Emmaus. Sie unterhalten sich über das, was in Jerusalem geschehen ist. Sie sind so damit beschäftigt, ihre Enttäuschung zu verarbeiten, dass sie nicht einmal merken, wie Jesus sich zu ihnen gesellt. Während sie miteinander sprachen, wenn wir das nächste Bild haben, gesellte sich Jesus zu ihnen, aber wie mit Blindheit geschlagen, konnten sie ihn nicht erkennen. Wer ist denn? Was ist denn in Jerusalem geschehen? Fragte Jesus sie. Du hast nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, von Gott geschickt. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere hohen Priester und die Männer aus dem Hohen Rat haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei haben wir gehofft, dass er, der von Gott verheißene Retter ist, der Israel befreien wird. Jesus hatte wirklich Humor. Nachdem Jesus sich ihnen zu erkennen gab, öffneten sich ihre Augen und wir lesen, jetzt fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Haben wir nicht im Innersten gespürt, dass es Jesus ist, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Verheißungen der Heiligen Schrift erklärte? Sie drehen sich um und eilen zurück nach Jerusalem. Ich will Jesus holen und begraben, sagt die enttäuschte Frau, die Maria. Dabei haben wir gehofft, dass er uns befreien würde, sagte die sogenannten Emmausjünger. Was ist da schiefgegangen? Woher kam diese große Enttäuschung? Wie konnte eine geradezu überschwängliche Euphorie plötzlich in Trauer, Ratlosigkeit und Enttäuschung enden? Warum passiert so etwas? Darf man sich denn nicht freuen? Hören wir wieder die Stimme. Darf man nicht seine Begeisterung ausdrücken? Dürfen wir nicht jubeln und uns freuen, weil Jesus wirkt? Natürlich dürfen wir das. Jesus hat es seinen Jüngern sogar dann nicht verboten, als er genau wusste, dass sie etwas ganz anderes erwartet haben. Aber die Frage stellt sich, aus welchen Motiven, aus welchen Gründen jubeln die Jünger? Was war die treibende Kraft dahinter? Ich nenne das den Palmsonntag-Syndrom. Man lässt sich mehr von Wünschen, Gefühlen und Erwartungen hinreißen und begeistern, als vom Wort Gottes leiten zu lassen. Ja, in diesem Syndrom der Euphorie merkten die Begeisterten oft nicht einmal, dass Jesus ihnen ja die ganze Zeit etwas anderes gesagt hatte. Genau das sagte Jesus den Jüngern wieder auf der Straße nach Emmaus. Jesus sagte zu ihnen, wie unverständlich seid ihr doch. Warum begreift ihr und glaubt ihr nicht, was die Propheten vorhergesagt haben? Musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles gesetzt hat? Dann erklärte ihnen Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Welcher Stimme schenken wir unsere Aufmerksamkeit? Eine Schlange, die uns verspricht, dass wir, wenn wir auf sie hören, wir selbst wie Gott werden? Was für eine Verlockung, plötzlich übernatürliche Macht zu besitzen, Wunder zu sehen, ja sogar selbst welche bewirken. Oder lassen wir uns von Menschen begeistern und hinreißen, weil wir darin die Erfüllung unserer Wünsche und Erwartungen erleben wollen. Wir hören heute so viele Reden wie noch nie in der bisherigen Geschichte der Menschheit. Medien umgeben uns von allen Seiten und wir wissen oft nicht, was und wem wir überhaupt Gehör und Glauben schenken sollen. Und wir lassen uns Jesus neben uns gehen, anstatt ihn von Anfang an in unser Handeln mit einzubeziehen. Wie gut wäre es, wenn wir zum Beispiel dem Propheten Jesaja nacheifern würden. Er schreibt in Kapitel 50, Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte. Können wir das nächste Bild haben? Nee, das vorige, ja. Gott, nee, da genau. Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpften Menschen zur richtigen Zeit ermutigen kann. Morgen für morgen weckt er mich und dann höre ich zu. Hörst du zu oder wünschst du nur? Der Herr lehrt mich wie ein Lehrer seinen Schüler. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Und ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Oder wie wäre es, wenn wir als Gemeinde uns so verhalten würden wie die Leute in Beröa? Paulus und Silas kamen dahin und verkündigten die Botschaft von Jesus. Und was machen die Hörer? Die Juden in Beröa waren bereit, Gottes Wort aufzunehmen. Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten, wobei sie täglich nachforschten, ob das, was sie sagten, mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Können wir das heute noch? Oder vertraut ihr uns Predigern so sehr, dass ihr nicht prüfen braucht, was wir von hier vorne erzählen? Naja, dafür sollte man die Schrift gut kennen. Als Jesus die Jünger ausgesandt hatte, das Reich Gottes zu verkünden, gingen sie und kamen voller Begeisterung zurück. Herr, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir deinen Namen nannten. Und was antwortet Jesus ihnen? Lasst euch nicht davon begeistern und beeindrucken, dass euch die Dämonen gehorchen müssen, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel eingetragen sind. Was begeistert mich, was begeistert dich heute mehr? Wer hat in deinem Leben das Sagen? Damit ende ich meine zweite Predigt und beginne die dritte. Und die will ich heute ausnahmsweise mit einem Witz anfangen. In den Himmel führen zwei Tore. Über einem stand nur für Männer, bei denen die Frauen das Sagen hatten. Über dem anderen stand nur für Männer, die selbst bestimmten, wo es lang geht. Viele drängten sich vor dem ersten Tor und es bildete sich eine lange Schlange. Das zweite Tor stand lange leer. Doch plötzlich kommt ein Mann und steuert direkt darauf zu. Der Engel, der das zweite Tor bewacht, fragte: Warum willst du durch dieses Tor? Ohne Zögern sagt der Mann: Meine Frau hat mir gesagt, ich soll durch dieses Tor gehen. Heute, vor genau 45 Jahren, habe ich eine Frau geheiratet, die ich bis heute liebe. Und wer hatte uns bei uns das Sagen? Wir haben beide festgestellt, dass es auch gemeinsam ganz gut gehen kann. Aber ihr könnt sie ja nachher fragen. Ich habe ihr übrigens schon gesagt, was sie antworten soll. Doch bevor es dazu gekommen ist, habe ich auch einiges erlebt und könnte weitere Geschichten erzählen. Zum Beispiel vom verliebten Jugendlichen, der innig den Herrn davon überzeugen wollte, dass diejenige die Richtige für ihn ist. Komischerweise sogar einige Male andere. Und ich verstand jedes Mal nicht, warum Gott das nicht einsehen konnte. Dann habe ich erlebt, wie Uneinigkeit in der Ehe den Dienst für den Herrn behindern kann. Dann beschloss ich, nicht zu heiraten und besuchte eine Bibelschule. Ich ließ mich Informationen von verschiedenen Schulen kommen und entschied mich aus einem bestimmten Grund für die Bibelschule Brake. Damals war es während der Schulzeit verboten, mit dem anderen Geschlecht eine Beziehung anzufangen. Und so dachte ich, diesem Problem für 3 Jahre zu entfliehen. So dachte ich zumindest. Doch am ersten Schultag, als seine neuen Schüler sich mit Namen vorgestellt haben, erblickte ich ein junges Mädchen, das aufstand und sagte: Mein Name ist Dorothea und ich komme aus Bielefeld. Das ist sie, sagte ich zu meinem Freund, der neben mir saß. So geschah es mit mir. Aber jetzt waren nur noch 3 Jahre vor mir und die musste ich erst mal überwinden. Nach 2,5 Jahren wagte ich, sie darauf anzusprechen. Übrigens, dieses Bild steht immer noch seit der Zeit auf meinem Schreibtisch. Doch es gab da ein Problem meinerseits. Der Herr hat mich schon in seinen Dienst berufen und ich hatte immer Bedenken, ob diejenige diesen Dienst auch so sehen würde und mich unterstützen würde. Doch ich brachte all meinen Mut zusammen, wie das so ist in jugendlichen Jahren, und sprach sie darauf an. Aber ich stellte ihr 2 Fragen. Bei der ersten bekannte ich ihr meine Liebe. Mit der zweiten fragte ich sie, ob sie bereit wäre, mich überhaupt zu begleiten, wo der Herr mich in den Dienst stellt. Und wenn sie auf eine dieser Fragen ein Nein hätte, dann würde ich mich damit abfinden müssen und in den Dienst gehen. Dann verschwand ich fürs Praktikum 3 Monate lang in die USA. Nun hat der Herr uns 45 Jahre in seinem Dienst geführt und gesegnet. Wie haben wir das überstanden? Ich habe dafür gerne mal bei Trauungen auch ein Beispiel gebracht. Wenn 2 Menschen zusammenkommen wollen, das sind das 2 verschiedene Typen, 2 verschiedene Egos. Oder ich nenne das auch manchmal Egoisten. Und die müssen zusammen sein. Und da knistert es manchmal. Man hat wieder seine Vorstellungen. Ich hatte einen guten Freund, mit dem wir einfach so sprachen. Und er sagt, natürlich suche ich eine Frau, aber sie muss unbedingt Klavier spielen. Er heiratete eine total unmusikalische Frau. Und die haben eine wunderschöne Gemeinschaft gehabt. Warum? Weil sie etwas anderes zwischen sich gestellt haben, woran sie sich beide orientieren konnten. Und das war der Herr. Und aus diesen 2 Egoisten wurde dann eine Ehe. Und das freut mich, dass wir so mit dem Herrn in unserem Leben reden konnten und mit ihm leben, von ihm lernen, einander anzunehmen und miteinander umzugehen, mit unseren Kindern umzugehen, mit anderen Leuten umzugehen, sie zu lieben, für sie ihnen zu dienen und für sie zu sorgen. Heute lade ich meine Frau zum Essen ein. Sie weiß es noch nicht, aber ich freue mich schon darauf. Sie macht den Daumen hoch. Und so komme ich zurück zum Anfang meiner Rede. Nach den 3 Predigten kann ich wieder sagen, eine Generation soll der anderen von deiner großen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Von deiner erstaunlichen Gewalt soll man reden. Und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Gott segne euch.